Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Glibbrig, eklig, hässlich.
Eine Qualle.
Das ist meist unsere erste Reaktion, wenn es um das Thema Quallen geht. Doch wer diese Tiere und ihre Artenvielfalt näher betrachtet, erkennt schnell, wie faszinierend und teilweise auch wunderschön sie sind. Die Medusen der Meere. Quallen. Unser Thema heute. Willkommen zur 3265. Sendung. Ich bin Jan Wulff. Moin. Quallen. Faszinierende Geschöpfe unserer Meere und in ihrer Erscheinung vielfältiger, als man gemeinhin denken mag. Da ist zum Beispiel die Segelqualle, die sich nicht selbst fortbewegen kann und dafür einen Teil ihres Körpers in den Wind hält. Da sind die Leuchtquallen, die nach Anbruch der Dunkelheit in kaltblaugrünem Licht erstrahlen. Da sind die Kronenquallen, denen ihr purpurrot durchschimmernder Magen im Englischen den Namen Santa's Hat Jelly, also Weihnachtsmannmützenqualle, eingebracht hat. Und da ist die Feuerwalze. Blaue Lichtblitze sendet die bei jeder Berührung aus, ein Spektakel für jeden Taucher in tropischen und subtropischen Gewässern. Faszination pur. Allen Quallen gemein ist, dass sie wirbellos sind. Einige zählen verwandtschaftlich zur gleichen Kategorie wie Korallen und Seeanemonen. Bei anderen ist, wenn auch nur rudimentär, ein Herz und ein Gehirn vorhanden. Evolutionshistorisch stammen sie damit aus derselben Linie, aus der sich auch der Mensch entwickelte. Ob man sie nun als eklig empfinden mag oder nicht, sie sind auf jeden Fall ein dankbares Forschungsobjekt für die Wissenschaft. Kerstin von Stürmer.
Im Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel arbeitet die biologische Ozeanografin Cornelia Jaspers. Ihr Thema: die Quallen. Diese uralte Gattung hat alle Stürme der Erdgeschichte überstanden und das mit einem erstaunlichen Überlebenswillen.
Ja, die Qualle hat eine sehr gute Strategie entwickelt, und zwar hat sie einfach einen aufgeblähten Körper, so wie ein Ballon, der zu einem ganz, ganz großen Teil, 99%, aus Wasser besteht. Und dadurch haben sie, wenn man eigentlich sich den Kohlenstoffgehalt anguckt, genauso eine effiziente Räuber-Beute-Beziehung wie Fische.
Es gibt tausende von Quallenarten, nur wenige sind in unseren Breiten zu Hause.
Also bei uns in der Ostsee ist es natürlich die Uhrenqualle zum einen, zum anderen die eingeschleppte Meerwalnuss, die man an diesen schillernden Regenbogenfarbenzilien erkennt. Und dann haben wir, wenn wir etwas weiter Richtung Norden kommen, im Skagerrak und in der Nordsee natürlich auch die Feuerqualle nachher anzutreffen. Und die kann, wenn man sie dann beim Baden berührt, auch unangenehm brennen.
In Australien sterben jährlich 20 Menschen durch Kontakt mit giftigen Würfelquallen. Hier in unseren Breiten kann das nicht passieren. Hier geht es wesentlich ungefährlicher zu.
Bei uns haben wir keine gefährlichen Quallen. Also die Horrorszenarien, die man aus Australien oder Thailand kennt, wo man diese Würfelquallen hat, die tatsächlich tödliche Gifte besitzen, sowas gibt es bei uns in unseren Breiten gar nicht.
Und trotzdem, die Forscherin weiß, dass durch den zunehmenden Schiffsverkehr auch neue Arten hier im Norden heimisch werden.
Die zunehmende Globalisierung, Schiffsverkehr, Ballastwasseraustausch, aber auch Fouling an der Außenseite von Schiffen führt natürlich dazu, dass Arten über den ganzen Globus verteilt werden. Und ein sehr prominentes Beispiel dafür ist die Rippenqualle, die Miniopsis leidii oder auch die Meerwalnuss, die bis zu 10.000 Eier am Tag produzieren kann und dafür noch nicht mal einen Partner braucht. Und in einigen Regionen, wie zum Beispiel im Limfjorden in Norddänemark, kann sie extreme Dichten erreichen und hat da tatsächlich auch einen wahnsinnigen Einfluss auf das Ökosystem.
Cornelia Jaspers ist fasziniert von den Tieren, die so viele Talente haben. So werden sie zum Beispiel längst in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Wissenschaftler haben die Heilkraft jetzt bestätigt.
Ja, man setzt Quallen seit vielen Jahren für unterschiedlichste Sachen ein. Ein Kollege von mir aus Südfrankreich, Villefranche, hat jetzt letztlich herausgefunden, dass abgesonderter Schleim von Quallen Nanopartikel aus dem Wasser herausfiltern kann. Und somit hat die Qualle noch unglaublich viel Potenzial, um neue Methoden, aber auch neue Medikamente zu entdecken.
Jetzt in der Urlaubszeit sind die Quallen wieder das Thema. Mal mehr, mal weniger. Denn in einem Jahr herrscht Quallenschwemme, in dem anderen treten die klibberigen Tiere nur vereinzelt auf. Auch das ist immer noch eines der ungelösten Rätsel der Wissenschaft.
Das ist eine sehr spannende Frage und die versuchen wir natürlich auch zu erörtern. Also man muss unterscheiden die richtigen Quallen, wie die Ohrenquallen und die Feuerquallen. Die produzieren Eier und diese befruchteten Eier setzen sich als kleine Larven auf dem Untergrund ab. Und diese sogenannten Polypen, die können mehrere Jahre überleben und durch Abschnürung, also quasi als kleine Baby-Quallenfabriken, produzieren sie ganz, 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 ganz viele kleine Medusen, die dann zu erwachsenen Quallen heranwachsen. Und Temperatur hat einen Einfluss auf diese kleinen Polypen. Je wärmer es ist, desto mehr kleine Babyquallen können sie produzieren. Und dann ist es natürlich von der Wassertemperatur, aber auch vom Futter abhängig, wie schnell und wie groß die Quallen wachsen und wie viele tatsächlich überleben. Aber was die Sterblichkeit dieser frühen Lebensstadien von Quallen anbetrifft, da hat man eigentlich noch überhaupt gar keine Ahnung. Das ist ein weißes Feld auf der Landkarte sozusagen.
Cornelia Jaspers, Quallenforscherin am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Die Frage, wer zuerst da war, die Qualle oder der Mensch, lässt sich leicht beantworten. Denn den Menschen gibt es nach neueren Erkenntnissen seit rund 2,8 Millionen Jahren. Die Qualle schwamm bereits vor mehr als 550 Millionen Jahren durch die Ozeane. Aus dieser Zeit stammen jedenfalls die ältesten fossilen Funde. Meeresbiologin Karina Hoffmann-Wülfing.
So ein Fund ist sehr selten, aber tatsächlich ist es so, dass man eine versteinerte Qualle, die so alt ist, gefunden hat. Die sieht vielleicht jetzt nicht mehr so aus wie eine Ohrenqualle, aber hatte auch einen Schirm. Die Wissenschaftler haben sie Protolyellia genannt.
Dass es Versteinerungen von Quallen überhaupt gibt, ist äußerst ungewöhnlich. Besteht doch eine Qualle zu etwa 99% aus Wasser. Stirbt das Tier, löst es sich schnell in seine Bestandteile auf und wird wieder ein Teil des Meeres. Viele Faktoren müssen zusammenkommen, damit am Ende aus einer Qualle ein Fossil entsteht. Sie muss am Meeresboden sauerstofffrei eingeschlossen werden, es muss genügend Druck von oben wirken und es müssen die entsprechenden chemischen Prozesse in Gang gesetzt werden. Und dennoch.
Gefunden hat man solche Abdrücke aus allen erdzeitlichen Epochen. Es gibt auch neuere Funde, zum Beispiel aus der Kreidezeit, das sind erst 100 Millionen Jahre her, oder sogar aus dem Oligozän, das sind 34 Millionen Jahre her. Das sind natürlich auch wahnsinnige Zeitspannen, aber trotzdem muss man sagen, sobald das Leben auf der Erde überhaupt entstanden ist und es mehrzellige Lebewesen gab, gab es auch oder gibt es auch immer noch Quallen.
Ein Relikt aus der Urzeit also. Die Gründe, die ihr Überleben sicherten und dazu führten, dass sich der Grundbauplan der Quallen nicht grundlegend im Laufe der Jahrmillionen geändert hat, sind vielzählig.
Ja, so eine Qualle ist robust. Das fängt schon damit an, dass sie gar nicht mal so selektiv ist, was sie nun fressen mag. Sie nimmt eigentlich alle kleinen Teilchen, die sie im Wasser findet, sei es nun kleines Plankton oder kleinere Fischlarven oder was auch immer. Sie frisst eigentlich das, was sie dann so findet. Ein weiterer Aspekt ist, dass sie auch sehr tolerant ist auf veränderte Umgebungstemperaturen oder Salzgehalt und dann ihre Regenerationsfähigkeit. Wenn eine Qualle mal ein Tentakel verliert oder ein Stück vom Schirm verloren geht, dann bildet sie das einfach nach. Und ein ganz großer Vorteil ist sicherlich auch die unkomplizierte Vermehrung. Eine Qualle braucht nicht unbedingt einen Mann oder eine Frau dazu, sondern sie kann tatsächlich die Eizellen ins Wasser lassen und die Samenzellen darauf auch. Die Befruchtung findet dann im Meerwasser statt.
Versteinerte Quallen. Wer in diesen Tagen mit seinen Kindern oder Enkelkindern am Strand unterwegs ist, kann durchaus neben Donnerkeilen und versteinerten Seeigeln auch nach ihnen suchen. Eine zu finden ist allerdings so etwas wie der berühmte Sechser im Lotto.
Wenn man mal so einen Stein findet und denkt, ach, das könnte ja auch eine Versteinerung sein, dann würde ich raten, mal zu einem Experten zu gehen, in ein Museum vielleicht, und den dann zu fragen, könnte das vielleicht eine versteinerte Qualle sein, weil das einfach, die Tiere sind sehr weich, das ist ein sehr seltener Fund und ein großer Schatz, wenn man so etwas mal gefunden hat dann.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier. Dank kluger Strategien haben Quallen bis heute überlebt. Viele andere Arten, mit denen die Qualle einst die Meere teilte, sind bereits ausgestorben. Andere sind zumindest vom Aussterben bedroht, wie zum Beispiel der Aal. Und hier kommt wieder die Qualle ins Spiel. Die könnte möglicherweise dem Meereskollegen Amtshilfe leisten und ihm helfen zu überleben. Quallenforscherin Cornelia Jaspers vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
Der europäische Aal schwimmt den ganzen Weg als erwachsenes Tier bis in die Sargassosee. Also hinten bei Florida, quer ab von Bermuda, ist eine Wüste im Ozean. Und in dieser Wüste, wenn man da mal mit einem Fischereiboot rausfährt und man holt so für 2-3 Stunden ein Riesennetz durchs Wasser, dann merkt man, dass am Schluss hinterher überhaupt nichts in den Netzen überhaupt drin ist, bis auf ein paar gelatinöse Quallen. Und in diesem Gebiet schwimmt unser europäischer Aal, schwimmt diesen ganzen Weg in die Sargassosee, um da tatsächlich zu laichen. Und es ist ein Mysterium und in Kultur können wir den Aal auch nicht ziehen. Das heißt, wir wissen nicht, was diese kleinen Lebensstadien des Aales eigentlich fressen. Und wir haben in 2014 den Schlüssel dazu gefunden, indem wir nämlich Aallarven und Plankton in der Sargassosee gefangen haben, festgestellt haben, dass mehr als die Hälfte der Aallarven tatsächlich Quallen im Magen hatten.
Und wenn man diese Erkenntnis weiterspinnt, dann könnte es irgendwann gelingen, die kleinen Glasaale in Zuchtstationen mit Qualle zu füttern und damit den Bestand der Aale für die Zukunft zu sichern. Aber das ist tatsächlich noch Zukunftsmusik. Quallen unter Wasser beim Schwimmen zu beobachten ist nicht so leicht. Da muss man schon eine Taucherbrille aufsetzen und sich mitten reinbewegen in den Quallenschwarm. Da das bekanntermaßen nicht jedermanns Sache ist, empfiehlt sich das Betrachten im Aquarium. Und wer das tun möchte, der geht hier in Hamburg am besten ins Tropenaquarium zu Hagenbeck. Bis vor kurzem war dort noch die Wurzelmundqualle zu bestaunen. Jetzt ist es ein in unseren Breiten heimisches Tier, die Ohrenqualle. Gewöhnlich, könnte man sagen. Doch ganz so simpel ist es nicht, sagt Marian Merkens, Meeresbiologe und Quallenpfleger bei Hagenbecks.
Quallenhaltung ist gar nicht so einfach. Da die Tiere nicht in der Lage sind oder die meisten nicht in der Lage sind, sich selbstständig so in der Wassersäule zu halten, sind sie auf eine gewisse Strömung angewiesen. Und wenn wir sie in einem einfachen Aquarium halten würden, würde im schlimmsten Fall das dazu führen, dass die Quallen irgendwo in der Ecke liegen würden und dann eben weder ans Futter kommen noch ans Licht. Und deswegen muss es immer eine gleichmäßige, idealerweise so eine kreiselnde Strömung im Becken sein, damit die Quallen immer optimal im Wasser gehalten werden. Dann muss relativ viel gefüttert werden, was oft unterschätzt wird. Aber die Quallen sind bei uns eigentlich die Tiere, die am meisten zu fressen kriegen. Also es ist 4 bis 5 Fütterungen am Tag, die sie brauchen. Und dadurch entsteht natürlich sehr viel Abfall durch Kot oder Futterreste. Und das führt dazu, dass wir das Becken halt eben sehr häufig, mindestens einmal die Woche, komplett leer machen müssen, um es komplett zu reinigen.
Heute ist so ein Tag. Es herrscht gähnende Leere im Quallenschaubecken des Tropenaquariums. Doch Marian Merkens nimmt uns mit dorthin, wo Besucher normalerweise nicht hinkommen. An den Ort, wo er seine Schützlinge vorübergehend untergebracht hat.
Wir gehen jetzt hinter die Kulissen. Also wir haben da den Bereich einmal mit der Futterküche, den die Besucher ja auch durch die Scheibe einsehen können. Und links davon haben wir noch praktisch eine Hälterungsmöglichkeiten, mehrere Aquarien, wo wir dann halt eben unsere Futtertiere aufziehen, Jungtiere halt eben züchten und halt auch Fische oder andere Tiere, die neu ankommen, erstmal sozusagen genau angucken können, bevor wir sie dann in die Ausstellung setzen.
Durch eine Tür, auf der kein Durchgang steht, geht es durch lange Gänge in einen Raum mit unzähligen Aufzuchts- und Quarantänebecken. Kleine Fische unterschiedlichster Herkunft schwimmen darin. In der Mitte des Raumes das Aquarium mit Aurelia aurita, der Ohrenqualle. Ein Becken, das baugleich mit dem im Schaubereich des Tropenaquariums ist. Die Ecken darin sind mit Glasschrägen verklebt, sodass die Strömung die Quallen wie in einem Riesenrad durch das Becken tanzen lässt.
Man kann sehen, dass die Quallen ganz entspannt durch das Becken halt eben kreiseln. Die Strömung hält sie halt immer ausreichend in Schwebe. Ist halt nicht zu stark, weil die Quallen natürlich auch sehr empfindlich sind. Bei zu starker Strömung kann es durchaus sein, dass der Schirm reißt oder Löcher bekommt. Aber halt eben auch nicht zu schwach, sodass wirklich alle Quallen, wie man hier sehr schön sehen kann, alle ganz langsam durchs Becken schwimmen.
Gute Gelegenheit, die Tiere mal von Näherem zu betrachten.
Ja, wir sehen hier, gerade bei den Größeren kann man das gut erkennen. Dominant ist natürlich der sogenannte Schirm von der Qualle. Dort am Ende befinden sich dann bei dieser Art die Mundarme, 4 Stück an der Zahl. Das sind diese längeren, Tentakeln, die sozusagen unter dem Schirm dranhängen. Damit fangen sie halt eben die Nahrung ein und führen das dann in der Mitte zur Mundöffnung.
Womit wir bei der Frage wären, was die Ohrenquallen hier überhaupt zu fressen kriegen.
Wir haben hier in dieser Dose, wenn ich das mal so vorsichtig ausschütte, das sind halt die Eier von den Artemien, von den Krebsen. Die gab es früher auch immer im Ypsheft, als sogenannte Urzeitkrebse. Das ist also eine Krebsart, die in den großen Salzseen vorkommt. Die brauchen sehr salzig und die bilden halt immer diese Dauerstadien, diese Eier, die kann man dann trocken kaufen, muss sie dann ins Wasser geben. Das haben wir hier um die Ecke. Hier in diesen Trichtern kann man das sehen. Dann dauert das je nach Wassertemperatur so 18, 19 Stunden. Dann schlüpfen die ersten Tiere. Das Ganze passiert über Nacht. Und wenn wir dann am nächsten Morgen kommen, dann stellen wir halt die Belüftung in den Zylindern ab. Und dann setzen sich die geschlüpften Larven nach unten. Und die haben wir hier vorne, wenn wir nochmal zurückgehen, in dieser Schale sozusagen, so als orange Flüssigkeit. Das sind halt eben hunderte von den kleinen Larven, die geschlüpft sind. Das ist so eine Tagesportion. Und das wird dann im Laufe des Tages, wie gesagt, über 3, 4, 5 Fütterungen, unter anderem an die Quallen oder halt eben auch an unsere Fischlarven oder Korallen verfüttert.
Meeresbiologe Marian Merkens ist selbst an der Ostsee aufgewachsen. Wohl auch ein Grund dafür, weshalb seine Faszination für die Ohrenqualle ungebrochen ist. Ihren Namen verdankt das Tier übrigens ihren 4 Geschlechtsorganen. Hufeisenförmig schimmern diese durch den durchsichtigen Quallenkörper, meist weiß, manchmal rosa bis lila Farben. Ein Denkorgan besitzt die Qualle indes nicht. Kein Grund allerdings, sie für dumm zu verkaufen. Fürs Überleben reicht es.
Ja, ein Gehirn in der Form haben sie definitiv nicht, das ist richtig. Aber trotzdem haben sie auch im Schirmbereich so ein Netz aus mehreren Nerven, was ihnen ausreichend sozusagen Möglichkeiten gibt, halt eben Bewegung durchzuführen, Nahrung zu fangen, aufzunehmen. Das ist dann ausreichend, aber sag ich mal, hochkomplexe Matheaufgaben werden sie nie lösen können.
Sie ist eine Naturschönheit, der viele Menschen am liebsten erst gar nicht begegnen möchten. Die Haar- bzw. Löwenmähnenqualle, von Badegästen an der deutschen Nord- und Ostseeküste auch Feuerqualle genannt. Wer mit ihren durchsichtigen Tentakeln in Berührung kommt, für den ist der Badespaß vorerst vorbei. 35 bis 50 Zentimeter Durchmesser kann der Schirm einer Feuerqualle in unseren Breitengraden bekommen. Im Nordatlantik sogar bis zu 3 Meter. 8 Randlappen hat das Tier, aus dem jeweils etwa 100 Tentakel entspringen. Voll ausgestreckt umfassen die etwa das 15-fache des Schirmdurchmessers. Eine Nordseequalle schafft es auf beachtliche 5 Meter. Was sie tun können, wenn die Tentakel einer Feuerqualle sie mal erwischen, mein Kollege Thomas Sambol weiß Rat.
Der Sommer in Schweden war heiß und sonnig. Ideales Badewetter, also das auch Mia Friese unbedingt genießen wollte. Gemeinsam mit ihrer Familie machte die 16-Jährige Ferien am Meer.
Und dann bin ich in der Ostsee da schwimmen gegangen. Und irgendwie hat es dann auf einmal, als ich schon tiefer im Wasser drin war, auf einmal angefangen, an meinem Oberschenkel ganz doll zu brennen irgendwie.
Mia war im Wasser mit einer Feuerqualle in Berührung gekommen. Oder besser, mit den dünnen Fangarmen der Qualle, den sogenannten Tentakeln, die manchmal meterlang sein können und mit bloßem Auge im Wasser kaum zu erkennen sind. Was folgte, war der feurige Schmerz.
Das war ein ganz, ganz dolles Brennen und es wurde total rot und es waren irgendwie so ganz komische rote Streifen über meinen ganzen Oberschenkel. Und diese Streifen wurden dann rot und das hat sehr geschmerzt.
Manchmal ist die Haut dann so stark gerötet und geschwollen wie bei einer Brandverletzung. Mit Blasen und höllischem Juckreiz, sagt Hautärztin Dr. Ingrid Moll. Und das alles wegen der Tentakel eines Nesseltieres, wie Zoologen Quallen nennen.
Und an sich sind diese Tentakeln da, damit sie Nahrung einfangen. Und damit sie Nahrung fangen können, haben sie kleine Kapseln in sich, die bei bestimmter Berührung oder bei bestimmten Reizen einen Faden ausschlagen wie eine Rakete. Und in den Faden spritzen sie ihrem Beutetier sehr viel Gift ein. Und das kann eben auch ein Mensch sein, den dann viele solche Kapselzellen treffen. Und dann bekommt er diese langen, strichförmigen Entzündungen, die so stark ausfallen wegen des Giftes in diesen Nesselkapseln.
Wie kleine Harpunen schießen die Giftfäden aus den Nesselkapseln hervor und haken sich tief in der Haut fest.
Und dieses Gift, das sind Eiweiße, schädigende Proteine, die eben die Haut des Menschen sehr reizen und zu schweren Entzündungen führen und schweren Schmerzen.
Offenbar empfinden Betroffene das aber sehr unterschiedlich. Als wenn man eine Brennnessel anfasst, beschreiben einige das Schmerzgefühl. Andere reagieren allergisch und bekommen im Extremfall einen lebensgefährlichen Kreislaufschock. Mia hatte sogar noch Tentakelreste am Bein kleben. Und die wollte sie natürlich so schnell wie möglich loswerden.
Dann sind wir das ganz schnell abwaschen gegangen mit kühlem Wasser. Und das haben wir mit dem Waschlappen gemacht. Und es hat irgendwie trotzdem nicht aufgehört.
Das war leider falsch, meint Hautärztin Ingrid Moll. Süßwasser und Rubbeln mit einem Waschlappen sind in diesem Fall absolut tabu.
Denn das reizt die restlichen Nesselkapseln noch zum Abschießen. Das darf man auf keinen Fall machen. Wenn man gar nichts anderes hat, dann mit Salzwasser versuchen wegzuwaschen oder mit Sand einzutrocknen und dann mit einem kleinen Instrument abzureiben, wie mit einer Feile oder wenn man hat einer Plastikschaufel von Kindern, und dann öffnen sich nicht die restlichen Kapseln noch.
Auch EC-Karten können beim Tentakelabschaben gute Dienste leisten. Essig, Rasierschaum und Backpulver sollen ebenfalls helfen, sind am Strand in der Regel aber doch eher schwer aufzutreiben. Ingrid Moll rät in jedem Fall, zum Arzt zu gehen, um die Haut desinfizieren zu lassen. Dann juckt es weniger und die Wunde entzündet sich nicht. Der Arzt kann auch eine schmerzstillende Salbe auftragen.
Thomas Sambol über Erste Hilfe und was zu tun ist, wenn sie denn im Urlaub mal eine Feuerqualle streift. Das meiste, was uns die Ozeane anbieten, kann der Mensch auch essen. Das gilt auch für Quallen. Wir Mitteleuropäer tun uns dabei etwas schwerer als die Asiaten. Dort in Asien hat auch Quallenforscherin Cornelia Jaspers schon mal gekostet.
Ich habe es tatsächlich in Asien einmal ausprobiert. Getrocknete Qualle schmeckt eigentlich hauptsächlich salzig. Aber natürlich bieten Quallen auch ein großes Potenzial, nicht nur für die Kosmetikindustrie, sondern natürlich auch als Low-Carbon, also Diät-Nahrungsergänzungsmittel für Menschen. Ja, man darf nicht vergessen, dass es in Asien die sogenannte gigantische Nomura gibt. Eine Qualle, die bis zu 200 Kilogramm schwer wird. Und wenn man die trocknet, dann bleibt da auch noch was übrig.
Quallen als Delikatesse. Markus Rimmele war in China auf den Spuren dieser kulinarischen Spezialität.
Der Gang zum Shanghaier Fischmarkt ist dann doch ein bisschen enttäuschend. Die Erwartungen waren tröge, voller ekliger, wabbeliger Quallen. Eine schleimig lebende Masse, aus der sich die Kunden ein Tier herausziehen lassen und gierig mit nach Hause nehmen. Stattdessen stapelt sich am Stand von Frau Chen ein halbes Dutzend sauberer Kisten. Darin liegen Haufen undefinierbarer, trockener, weißlicher Stücke, ungleichmäßige, flache Fetzen. Das könnte alles sein. Eine Wurzel, eine Muschelart oder eine seltene chinesische Kohlsorte. Doch, versichert Frau Chen, das alles ist Qualle. Einfach nur schon verarbeitet. Es gibt richtige Moden beim Quallenessen. Vor 10 Jahren wollten die Shanghaier vor allem den Quallenkörper, jetzt lieber den Quallenkopf. Mehrere Quallensorten hat Frau Chen im Angebot. In manchen Kisten sind die Stücke rötlich. Der weiße Quallenkopf schmeckt nicht so gut wie der rote. Der rote hier kommt aus Dalian und der weiße unten aus Guangdong im Süden. Der weiße ist günstiger und etwas für den Durchschnittskunden. Das Pfund kostet 20 Yuan, 2,50 Euro. Die besseren kosten das Doppelte. Für viele Kunden ist das zu teuer. Frau Chen ist froh über ihren Quallenhandel. Der mache nämlich wenig Arbeit, sagt sie. Beim Fisch müsse man ständig auf die Frische achten. Wenn man nicht alles rechtzeitig verkauft, verliere man Geld. Nicht so bei der Qualle. Die verarbeiteten Stücke könne man bis zu einem Jahr aufbewahren und verkaufen, sagt sie. Die Quallen haben schon einiges hinter sich, wenn sie bei Frau Chen auf dem Markt landen. Sie werden gleich nach dem Fang aus dem Meer verarbeitet. Quallen bestehen aus so viel Wasser, die können leicht verderben, sagt Chen Shunsheng von der Shanghaier Meeresuniversität. Deshalb werden sie in Kalium, Aluminiumsulfat und Salz eingelegt und konserviert. Während dieses Prozesses geht das meiste Wasser verloren. Verarbeitung und Trocknung machen die Qualle also haltbar. Dadurch entsteht auch die für sie typische knackige Konsistenz. Nach meiner eigenen Erfahrung und von dem, was andere Leute sagen, ist Qualle vor allem wegen der Konsistenz beliebt. Sie besteht zu 95% aus Wasser, hat aber trotzdem diese ganz einzigartige Bissfestigkeit. Sie ist elastisch und knackig. Das ist es, was die Chinesen daran mögen. Kein Land der Welt fängt und verzehrt so viele Quallen wie China. Pro Jahr 100.000 Tonnen, sagt Chen Shunsheng. Die kulinarische Liebe zu dem Tier habe schon vor langer Zeit begonnen. Der Wissenschaftler erforscht die Geschichte des Quallenessens in seinem Land. China besitzt da eine lange Tradition. Das erste Mal erwähnt wurde der Quallenverzehr in der Qin-Dynastie rund ums Jahr 300 nach Christi Geburt. Die tatsächliche Geschichte reicht aber bestimmt mehr als 2000 Jahre zurück. Entlang der gesamten Küste Chinas werde traditionell Qualle gegessen, so Chen. Doch die Shanghaier essen Qualle besonders gern. In den meisten Fischereiregionen galt Qualle einfach immer als billiges, praktisches Nahrungsmittel. Doch hier in Shanghai wurde aus der Qualle eine Delikatesse.
Und gleich begleiten wir Markus Rümmele in ein chinesisches Restaurant, in dem Quallen auf der Speisekarte stehen. Zubereitungstipps inklusive. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wo die Fischbestände überfischt sind und der erhöhte CO2-Gehalt den meisten Meeresbewohnern arg zu schaffen macht, ist die Qualle stets zur Stelle. Denn wenn kein anderer das Plankton wegfrisst, ist mehr als genug Nahrung vorhanden. Und saures Wasser, das stört sie nicht. Nicht selten kommt es durch ein ökologisches Ungleichgewicht zu rechten Quallenplagen. Wie löst man also dieses Problem? Aus der Not eine Tugend machen und die Quallen auch bei uns auf den Speiseplan setzen? Gesund sind sie allemal. Kein Fett, kein Cholesterin, dafür Eiweiß und Spurenelemente wie Natrium, Kalium, Calcium, Eisen und Selen. Kannst du sie nicht bekämpfen, iss sie, lautet der Slogan einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO aus dem Jahr 2013. Doch wie schmeckt sie eigentlich, die Qualle? Und wie bereitet man sie zu? Markus Rümmele war in einem chinesischen Restaurant in Shanghai zu Gast und hat mit einer Köchin gesprochen.
Besuch im Restaurant Jessie, einer bekannten Adresse für Shanghaier Küche. Die Köchin bereitet Quallensalat vor. Das ist die häufigste Art, wie Qualle gegessen wird. Als kaltes Gericht. Auf einem Brett hantiert die junge Frau mit einem großen, scharfen Messer. Wir schneiden Knoblauch in ganz kleine Stücke, dann hacken wir frischen Koriander klein. Währenddessen müssen die Quallenstücke schon längst im Wasser liegen, damit sich das Salz ablöst und die Qualle Wasser zieht. Das dauert so einen Tag. Am Ende mischen wir die Qualle mit dem Knoblauch, dem Koriander, mit Essig, Sojasauce und Zucker. Und das war's. Gesund sei Qualle, sagt Frau Chen, die Quallenhändlerin vom Markt. Wie immer, bei chinesischem Essen wird auch dem glibberigen Meeresbewohner eine medizinische Bedeutung zugeschrieben. Qualle ist gut für alte Menschen, sie bringt den Blutdruck runter. Und Qualle hilft beim Abnehmen, denn sie hat überhaupt kein Fett. Tatsächlich sieht man in Restaurants oft figurbewusste junge Frauen, die sich über Quallensalat hermachen. Und wie schmeckt sie denn überhaupt, die Qualle? Ehrlich gesagt, nach nichts. Kein Fischgeschmack, kein Meer. Qualle ist einfach Wasser mit etwas Protein. Der Geschmack entsteht durch die Soße und die Kräuter. Das größte Vergnügen beim Qualleessen entspringt tatsächlich der stofflichen Beschaffenheit. Die Streifen sind ganz biegsam und etwas glibberig, beim Draufbeißen aber überraschend hart. Es kracht, als würde man auf rohe Kohlrabi beißen. Knackig und elastisch eben.
Quallen sind unser Thema heute im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir haben darüber gesprochen, zu knapp 99% bestehen die Tiere aus Wasser. Aber der Rest, der hat es in sich. Stützendes, reines Kollagen, das dem Wabbelwesen Struktur, Halt und Form gibt. Nicht schlecht für unsere alternde Haut. Eine kleine Kieler Firma hat die Qualle darum für die Kosmetik entdeckt. Jan Graf war dort.
Den Besucher empfängt ein kleiner Verkaufsraum, wo Spaghetti oder Duschgel aus Algen über den Tresen gehen. Dahinter liegt der Werkstatt- und Forschungsbereich. Vollgestopft mit Aquarien, Werkzeugen, Messgeräten. Blaue Becken blubbern vor sich hin. Als die Idee mit den Quallen aufkam, experimentierten sie hier zunächst mit der Aurelia aurita. Die gemeine Ohrenqualle, die wir aus unserer Nord- und Ostsee kennen.
Ja, wir haben Experimente gemacht, um zu überlegen und zu erforschen, wie man Quallen nutzen kann. Also was man daraus herstellen kann, wie die leben, wann sie unter welchen Bedingungen spezielle Inhaltsstoffe produzieren. Und das haben wir hier auch in diesen Hälterungsbecken gemacht.
Dr. Levent Pieker, Biologe und einer der Geschäftsführer von Ocean Well. Seit 2000 sitzt die Firma am Thiessenkai, direkt an der Kieler Förde. Gebäude und produziert marine Rohstoffe für Naturkosmetik. Die Ohrenqualle bewährte sich nicht in der Forschung. Sie macht schlapp in Gefangenschaft und sie ist ein unsicherer Kollagenproduzent. Anders die asiatische Wurzelmundqualle. Von Fischern im Pazifik gefangen, gelangt sie vor allem über Rotterdam in die China-Restaurants Europas. Muss man mögen, aber eins steht fest, sie produziert das Kollagen verlässlicher als die kleinen europäischen Verwandten.
Ja, also wenn man sich so eine Qualle vorstellt, die im Wasser treibt, die enthält ja zu 98,8% Wasser. Und das, was dieses Wasser zusammenhält oder diese Qualle zusammenhält, ist das Kollagen. Und das zeigt, wie wasserbindungsfähig eben halt dieses Kollagen ist. Und das tut der Haut eben gut als Feuchtigkeitsspender.
Zertifizierte Naturkosmetik aus der Qualle. 78 Euro zahlt die Kundin für 30 Milliliter Gesichtscreme. Ja, sagt Dr. Levent Pieker, stolzer Preis, aber Hautfalten glätten sich nachweislich. Und es steckt ja auch eine Menge Arbeit drin.
Wir bekommen das geliefert, das Rohmaterial, und das wird dann hier aufgearbeitet, wird hier zunächst einmal in Essigsäure verarbeitet, wird dann sozusagen halt zerkleinert, damit das Kollagen in Lösung geht. Dann erfolgt noch eine enzymatische Aufreinigung, dass wirklich nur das Kollagen übrig bleibt. Und anschließend wird das dann nochmal zentrifugiert, um das eben halt anzureichern.
Ozeanisches Kollagen nennt die Firma ihren Rohstoff. Das Wort Qualle mögen sie dann doch nicht auf die Fläschchen schreiben. Es könnte die Kundin in Blankenese oder Pöseldorf irritieren. Geschredderte Qualle für die makellose Haut. Wer schön sein will, muss andere leiden lassen. Als schonendste Methode, die Quallen zu töten, habe sich das Einfrieren oder das Pökeln erwiesen. Das Salz entzieht der Qualle die Lebensgrundlage, das Wasser.
Denn alle anderen Methoden, mit denen man heutzutage Wirbeltiere tötet, nach dem Tierschutzgesetz, das dauert viel zu lange. Also zum Beispiel, indem man Strom ansetzt an eine Qualle oder so, die ist unempfänglich dafür. Und das würde Stunden dauern, bis sie dann tatsächlich stirbt. Deswegen ist es das Schnellste und Beste, entweder einpökeln, direkt mit Salz, oder eben halt dann einfrieren. Das geht am schnellsten.
Noch vieles ist unerforscht an diesem faszinierenden Tier, so Levent Pieker. Derzeit sind der Meereskosmetiker und sein Team dabei zu erforschen, wie das ozeanische Kollagen auch in der Medizin helfen kann, Wundheilung zu unterstützen beispielsweise oder Knorpel zu züchten. Quallen gegen Qualen. Das Potenzial des in allen Meeren pulsierenden Glibberhütchens scheint noch lange nicht ausgeschöpft.
Das Hamburger Hafenkonzert. Heute hatten wir ein ziemlich klibberiges, glitschiges Thema. Das sind die Quallen, die Medusen der Meere. Nachzulesen gibt's alles über Quallen in dem Buch Quallen mit wunderbaren Bildern dieser faszinierenden Tiere. Geschrieben hat es Lisa N. Gershwin. Erschienen ist das Buch in der Edition Delius bei Delius Klasing.
Tschüss, sagt Jan Wulff. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.